HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Es ist fantastisch. Es ist wirklich, dass ich nicht erlebe.
Ich begreife das ja nicht. Ich habe gesehen, wie die Mauer gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt.
Da kommen schon Emotionen hoch. Und dann denkt man, wie war das damals? Wir haben uns gefreut auf die Freiheit. Und was haben wir draus gemacht?
Und vielleicht ist es auch gar kein großes Unglück, dass der Tag des Mauerfalls, der Tag der Freude, mit dem Tag zusammenfällt, der ein Tag tiefster Schande ist.
Paul, guck, die Synagoge brennt. Beide hatten wir das Gefühl, das ist das Ende des Judeseins in Deutschland.
Gedenk, hast nur ein lebendiges Glück.
Man muss sich vorstellen, dass der 9. November 1918, der merkwürdigerweise jetzt einmal nicht erwähnt wird, einen außerordentlichen Umbruch gebracht hat.
Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Denk, Erinnerungskultur ist nicht allein Sache der Zivilgesellschaft, sondern sie gehört mit zu den staatlichen Aufgaben.
Um zurückzuschauen, wie es war, um zu verstehen, warum es heute so ist, wie es ist, aber vielleicht auch Orientierung zu gewinnen für die Zukunft.
Gedenk.
So viel Gedenken war lange nicht mehr. Ende der Woche jährt sich zum 30. Mal der Fall der Berliner Mauer. Und weil es eine ganze Kette von Ereignissen war, die zu ihrer Öffnung führte, gibt es seit Monaten immer wieder Anlässe, sich zu erinnern und daraus dann ein Gedenken zu formen. Denn Gedenken ist mehr als Erinnern. Wenn wir gedenken, dann nimmt unser Gedächtnis Haltung an. Und dann zeigt sich, wer sich diese Haltung zu eigen macht und wer nicht. Es kann ein Affront sein, nicht mit zu gedenken. Aber auch das Gegenteil ist möglich. Ein Kranz der AfD-Fraktion an der Gedenkstätte für die Opfer des NSU in Zwickau hat viele Menschen verstört. Wenn Menschen gemeinsam gedenken, dann kann das eine Gesellschaft zusammenhalten, vielleicht sogar zusammenführen beim Feiern und beim Trauern. Aber gerade öffentliches Gedenken kann auch provozieren und spalten, je nachdem, für welche Zwecke es instrumentalisiert oder vereinnahmt wird. Mauerfall und Stolperstein. Wem nützt das Gedenken? So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit dem 9. November, der nicht nur 1989 ein Tag prägender historischer Ereignisse gewesen ist, sondern auf ganz andere Weise auch schon in den Jahren 1918, 1923 und 1938. Ein Rückblick von Thorsten Schweinhardt.
Berlin, 9. November 1918. Nach 4 Jahren Krieg haben die Deutschen die Nase voll. Die Ahnung, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist, wird mehr und mehr zur Gewissheit. Was in Kiel mit einem Matrosenaufstand begann, ergreift nun auch die Hauptstadt. Arbeiter streiken und gehen auf die Straße, Soldaten weigern sich, auf ihre protestierenden Landsleute zu schießen und schließen sich der Revolution an. Eine riesige Menschenmenge wälzt sich auf das Berliner Regierungsviertel zu. Dort ruft der SPD-Politiker Philipp Scheidemann gegen Mittag die Deutsche Republik aus.
Arbeiter und Soldaten, Kaiser hat abgedankt, er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören wird. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Fast zur gleichen Zeit, als Scheidemann vom Balkon aus seine Rede hält, ruft im Berliner Lustgarten Spartakistenführer Karl Liebknecht die sozialistische Republik aus. Das passt zum 9. November, diesem historisch aufgeladenen und überladenen Datum. Das Gegenläufige, das Widersprüchliche der deutschen Geschichte, im 9. November bündelt und ballt es sich. 5 Jahre später in München. Im Bürgerbräukeller findet heute, am 9. November 1923, eine vaterländische Kundgebung statt. Von der Kundgebung erfährt auch ein außerhalb von München damals noch weitgehend unbekannter Stammtischpolitiker namens Adolf Hitler. Hitler beschließt, die Veranstaltung für seine Zwecke zu kapern. Was folgt, geht als Hitler-Ludendorff-Putsch in die Geschichte ein. Den allerdings kläglich gescheiterten Marsch auf die Feldherrnhalle stilisiert Hitler zu einem Meilenstein für die nationalsozialistische Bewegung.
Wir waren eine Handvoll Menschen. Was wir hatten, das war Mut und war Tapferkeit, war Entschlossenheit, war glühende Liebe zu unserem Volk.
aber es waren ja viel zu wenige.
15 Jahre später. Aus den wenigen sind längst viele geworden. Seit 5 Jahren sind die Nationalsozialisten an der Macht. Und an diesem 9. November 1938 machen die Nazis mit ungeheurer Brutalität genau das wahr, wovon sie bisher nur geredet haben. Im ganzen Land brennen Synagogen, jüdische Geschäfte werden demoliert, Juden verhaftet und misshandelt, einige sogar getötet. Paul Alsberg, der 2006 verstorbene Mitgründer des Holocaust-Gedenkzentrums Yad Vashem, erlebt gemeinsam mit seiner Frau Betty die Reichspogromnacht.
Dann kam ich an die Station und da stand Betty kreideweiß und sagte: Paul, guck, die Synagoge brennt. Und da haben wir die Synagoge brennen sehen. Und das Erstaunliche war, dass die Menschen still waren. Es hat keiner protestiert. Es war still. Die Synagoge brannte. Betty und ich, wir haben kaum miteinander gesprochen. Aber beide hatten wir das Gefühl, das ist nicht nur das Ende unseres Studiums, das ist das Ende des Judeseins in Deutschland. Das Ende einer Epoche.
51 Jahre später, wieder in Berlin. Das, was keiner für möglich gehalten hätte, ist geschehen. Helmut Kohl, damals Bundeskanzler.
Vom Brandenburger Tor, von überall, wo in diesen Stunden Menschen aus der DDR zu uns kommen können und die Bürger dieser Stadt und die Bürger unserer Bundesrepublik Deutschland in den anderen Teil Deutschlands gehen können.
Die Berliner Mauer ist geöffnet, die innerdeutsche Grenze gefallen. Eine verrückte Nacht der Euphorie.
Das ist Rotenburg Vorzeige und ich bin so von Glück. Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen. Die von wirklich 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin überglücklich.
Der 9. November, deutscher Schicksalstag. Ein Tag, der die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts erzählt. Historische Ereignisse, tausendmal interpretiert, überlagern sich und verschmelzen. Wie viele Umwälzungen verträgt ein einzelner Tag, bevor er überfrachtet ist? Was bleibt von den vielen Bedeutungen? Ein nationaler Gedenktag oder nur Novembernebel?
Das fragt mein Kollege Thorsten Schweinhardt mit Blick auf den 9. November. Dr. Michel Friedmann, Jurist, Publizist und ehemaliger Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt ja viele, die sagen, statt des 3. Oktober, des Tages der deutschen Einheit, wäre gerade der 9. November der ideale deutsche Nationalfeiertag wegen seiner Ambivalenz, gerade weil dieses Datum an beglückende und an schreckliche Ereignisse erinnert. Ist da etwas Wahres dran oder bestünde dann die Gefahr, dass manche dieser vielen Ereignisse mehr Aufmerksamkeit bekämen als andere?
Ich teile Ihre zweite Option. Ich glaube, dass dieser Tag aufgrund ganz unterschiedlicher Erinnerungskulturen, subjektive Betrachtungen, auch Lebensbetrachtungen, biografische Betrachtungen nicht geeignet wäre, den Feiertag für die Bundesrepublik Deutschland, den Nationalfeiertag, zu repräsentieren. Das kulturelle Gedächtnis, das ja jetzt entsteht, weil die Menschen, die gelebt haben, alle jetzt mehr oder weniger langsam, aber doch sterben. Dieses kulturelle Gedächtnis würde durch einen nationalen Feiertag eingedampft werden, weil doch die Unterschiede auch der politischen Fragen, die in dem Beitrag so dargestellt wurden, weil die Unterschiede schon sehr groß sind.
Der 9. November 1938, die Pogromnacht, steht in einer Kette von Ereignissen, die dem Holocaust vorangingen. Wie sieht denn in Ihren Augen ein Gedenken aus, das angemessen ist und aus dem dann auch im besten Sinne des Wortes ein Lernprozess entstehen kann?
Erstens hat es lange gedauert, bis die Bundesrepublik als gesamtes Land und ihre Repräsentanten sich darüber bewusst waren, dass sie diejenigen sind, die diesen Gedenktag auch begehen müssen, denn daher kam die Täterschaft. Zweitens, es geht ja bei diesen Gedenktagen immer wieder auch um ein Ausrufezeichen, das Folgendes deutlich macht. Wir haben es jetzt bei Halle. Es gab einen Endpunkt der Gewalt, aber jeder Endpunkt der Gewalt hat viele Anfangspunkte. Und jeder Anfangspunkt, der nicht verhindert wird, ist ein neuer Endpunkt. Und dadurch, dass Menschen die Anfangspunkte eben nicht wahrnehmen, nicht dagegen angehen, verändert sich auch ihr Koordinatensystem. Das ist übrigens das, was wir auch in der Gegenwart übernehmen können. Auch wir haben in der Bundesrepublik Deutschland sehr viele Endpunkte, die noch viel mehr Anfangspunkte hatten, in den letzten Jahrzehnten erlebt, wo Menschenhasser, wo Demokratiehasser ihr Unwesen treiben. Und hier ist darauf hinzuweisen, dass der 9. November auch das Gedenken an die Pogromnacht eins deutlich macht. Es waren nicht wenige, es braucht die vielen. Wenige sind aktiv, viele schauen zu, niemand tut etwas. Und deswegen entsteht der nächste Endpunkt der Gewalt.
Sie haben unlängst mit Besorgnis von einem geistigen Klimawandel gesprochen in unserem Land angesichts von Rechtsextremismus und angesichts von Antisemitismus, der wieder sichtbarer ist als in den Jahren zuvor. Was kann denn gemeinsames öffentliches Gedenken anlässlich bestimmter Jahrestage dagegen ausrichten?
Das Jahr besteht aus mehr als einem Tag und trotzdem sind solche Rituale wichtig, weil sie noch einmal sehr konzentriert etwas darstellen. Erstens, ich glaube, dass die Demokratie bedroht ist. Zweitens, dies ist nicht nur das Problem der Minderheiten, auch nicht der Menschen jüdischen Glaubens, sondern von uns allen. Ich glaube, dass die vielen, die in unserem Land als Bürger und Bürgerinnen leben, noch nicht wahrnehmen, dass sie mitbedroht sind. Das ist eine weitere Bedrohung, wie ich sie empfinde. Denn letztendlich ist Judenhass Menschenhass, Ausländerhass Menschenhass. Schwulenhass ist Menschenhass, Frauenhass ist Menschenhass. Und solange wir die Diskussion, was die autoritären und demokratiefeindlichen Bewegungen und auch ihre Partei, die das repräsentiert, nur auf die Minderheiten hin fokussieren, entgeht uns der Blick auf uns selbst. Ich kann uns nur allen raten, zu begreifen, dass früher oder später sind es dann auch die Brillenträger, denn diese Partei und ihre Anhänger sind autoritär. Sie sind das Gegenteil von Demokratie. Und wenn die Demokratie zerbröselt, dann werden viele Menschen in diesem Land sehr leiden.
Sie sprechen von der AfD. Charlotte Knobloch, die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat ja zum diesjährigen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar bei einer Gedenkveranstaltung im Bayerischen Landtag gesprochen und hat dabei die AfD als verfassungswidrige Partei bezeichnet. Daraufhin haben die Abgeordneten der AfD den Saal verlassen. Wie wichtig ist es in Ihren Augen, wenn gerade bei Gedenkveranstaltungen die Risse und Gräben sichtbar werden, die es in unserer Gesellschaft gibt?
Ich teile die Ansicht von Charlotte Knobloch. Es ist unstreitig, dass die AfD demokratisch gewählt wurde. Deswegen ist sie aber noch lange keine demokratische Partei. Zweitens, an solchen Gedenktagen wird noch einmal sehr konzentriert deutlich, wie die Positionierungen da repräsentiert sind. Aber auch hier warne ich davor, den Gedenktag als Ersatzhandlung fürs ganze Jahr zu missbrauchen. Es ist so wie die Sonntagsreden. Die Woche besteht aus Montag bis Samstag. Und wenn da nichts passiert, werden die Sonntagsreden irgendwann mal hohl. Und nehmen Sie noch einmal die Gegenwart. Nach Halle gab es wieder die Rituale, die typischen Rituale danach, die ich persönlich seit über 40 Jahren erlebe. Da ist das nie wieder. Es ist schon zu oft was gewesen, um von nie wieder zu sprechen. Da ist, während den Anfängen, wir sind mittendrin. Da ist, wir sind solidarisch mit der jüdischen Gemeinschaft, das ist gut. Aber erst wenn es heißt, wir sind solidarisch auch mit uns, weil wir angegriffen wurden und das nicht nur empathisch, sondern auch von der Vernunft, von der Ratio begriffen wird, erst dann entsteht eine Solidarität, die ins Politische gehen kann. Letztendlich verhandeln wir gerade in diesen Jahren das 21. Jahrhundert. Und wir sehen, dass diejenigen, die für Demokratie, für Freiheit, für soziale Gerechtigkeit, aber vor allem für Vielfalt und für die Würde des Menschen kämpfen, dass die anscheinend nicht dieselbe Energie, Selbstbewusstsein haben, wie die, die sich dagegen auflehnen. Vielleicht haben wir ein paar Jahre lang es uns zu bequem gemacht, und haben sehr früh einen Muskelkater und die anderen eine größere Ausdauer. Ich kann nur dazu raten, all diese antidemokratischen Bewegungen ernst zu nehmen. Wie in Ihrem Beitrag gesagt, man sollte sie ernst nehmen. Und nimmt man sie ernst, dann weiß man, man muss handeln. Denn die Entwicklung auch in unserem Land ist nachvollziehbar. Sie ist heute parlamentarisch repräsentiert. Die Partei des Hasses ist die größte Oppositionspartei in Deutschland. Ihr, apropos Gedenktag, ihr Vorsitzender sagt, Hitler war ein Vogelschiss der Geschichte. Damit auch der Holocaust, damit aber auch der 9. November, wo alle jüdischen Gotteshäuser in Deutschland brannten. Hat er was gelernt? Nennt man das Erinnern? Nein, das ist Verdrängen, Geschichte ummünzen. Und deswegen müssen wir unser Gesicht zeigen.
Dr. Michel Friedmann, Jurist, Publizist und ehemaliger Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, wenige Tage vor dem 9. November, dem Jahrestag des Falls der Berliner Mauer und der Pogromnacht von 1938. Mauerfall und Stolperstein, wem nützt das Gedenken? So haben wir diesen Tag genannt. Und den Begriff Stolperstein haben wir nicht nur deshalb gewählt, weil ein Gedenken oft so viel Sensibilität erfordert, dass es zu einem Stolperstein werden kann, sondern auch wegen jener Stolpersteine, die es seit 1992 auf immer mehr Gehwegen gibt. Es sind Gedenksteine für Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt und getötet worden sind. Und sie sollen dort, wo sie eingelassen sind, mitten auf dem Gehweg, einen Anstoß geben zum Gedenken. Ein Schüler hat die Wirkung dieser Stolpersteine einmal so beschrieben: Man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen. Kopf und Herz sind auf jeden Fall die nächstliegenden Erinnerungsorte. Und dort, wo zum Beispiel Bücher verbrannt werden, können Sie allein bewahren, was in diesen Büchern gestanden hat. So beschreibt es der Roman Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Die Hauptfigur ist ein Feuerwehrmann namens Montag, der von Berufs wegen nicht nur Feuer löschen, sondern auch Bücher verbrennen muss, bis er schließlich auf eine Gruppe von Menschen trifft, die verbrannten Büchern ein Leben nach dem Tod verschaffen wollen.
Granger fasste ihn an. Willkommen aus dem Totenreich. Montag nickte und Granger fuhr fort. Ich glaube, ich mache dich jetzt am besten mit allen bekannt. Dies hier ist Fred Clement, früher Inhaber eines Lehrstuhls für Literaturgeschichte an der Harvard-Universität, bevor ein Technikum für Atomenergie daraus wurde. Dies ist Dr. Simmons von der Universität von Kalifornien in Los Angeles, ein Ortega y Gasset-Forscher. Professor West hier hat allerlei geleistet auf dem Gebiet der Ethik, einem jetzt ausgestorbenen Fach, seinerzeit an der Columbia-Universität. Pfarrer Padover hier hat vor 30 Jahren ein paar Vorträge gehalten, bis ihm von einem Sonntag auf den anderen seine Gemeinde abhanden kam, seiner Ansichten wegen. So stromert er jetzt schon seit längerem mit uns umher. Was mich betrifft, ich habe ein Buch geschrieben über die Finger im Handschuh, das richtige Verhältnis zwischen Einzelmensch und Gesellschaft. Und hier bin ich. Willkommen, Montag. Ich gehöre nicht zu euch, sagte Montag schließlich gedehnt. Ich war ein Trottel, noch und noch. Das sind wir gewohnt. Wir haben alle Fehler gemacht, wie es sich gehört, sonst wären wir nicht hier. Als jeder noch für sich war, hatten wir nichts als unsere Wut. Ich wurde seinerzeit tätlich gegen einen Feuerwehrmann, als er kam, meine Bibliothek zu verbrennen. Seither bin ich auf der Flucht. Willst du bei uns mitmachen, Montag?
Ein Auszug aus dem Roman Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Fortsetzung folgt. Als jeder noch für sich war, haben wir gerade gehört, hatten wir nichts als unsere Wut. Diesen Satz könnte man fortsetzen mit den Worten: Aber wenn wir zusammen sind, dann haben wir außerdem unser gemeinsames Gedenken. Genau damit, mit Gedenken, beschäftigt sich heute Abend dieser Tag in HR2 Kultur, mit dem Gedenken nämlich. Und zwar insbesondere mit dem gemeinsamen, dem öffentlichen, dem kollektiven Gedenken. Und eben das ist auch ein Thema, ein Forschungsthema von Professor Aleida Aßmann, Kulturwissenschaftlerin und emeritierte Professorin für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz. Guten Abend.
Guten Abend.
Gemeinsames Gedenken setzt ja eine Art kollektives Gedächtnis voraus. Wie kann denn so etwas entstehen bei so vielen Individuen und bei so vielen verschiedenen Gruppen innerhalb einer Gesellschaft?
Also so schwierig ist das ja gar nicht. Wir leben ja alle in Nationen. Nationen können ja auch in Demokratien existieren. Und wenn wir um uns herum schauen, dann hat jede Nation ihr eigenes Gedächtnis, das heißt, sie feiert ihre eigenen Feiertage, zum Beispiel den Geburtstag der Nation. Bei uns wäre das der 3. Oktober. Das ist ein Datum, das wir jetzt gerade hinter uns haben. Und die Deutschen sind da aber vielleicht eine große Ausnahme, weil sie an diesem Tag eigentlich nicht in Feierstimmung sind, sondern, das war jedenfalls dieses Mal vorherrschender Ton, eher in eine depressive Stimmung verfallen. Also irgendwie mit dem Feiern klappt es da nicht so.
Gedenken ist ja mehr als Erinnerung. Kann man sagen, eine Erinnerung ist eine menschliche Regung, ein Gedenken hingegen ist ein politischer Akt oder ein politisches Bekenntnis?
Also Erinnern ist eine spontane Handlung, die jeder für sich vollzieht und erlebt, und die kann willentlich sein, man kann an etwas denken, man kann etwas reproduzieren, man kann Anekdoten erzählen oder man wird auch heimgesucht von seinen Erinnerungen. Aber ein Gedenken ist ein anlassbezogenes Ereignis, man hat einen verabredeten Tag und dafür sind die Jahrestage da, also nicht nur der Nationalfeiertag, sondern natürlich auch der jedes Jahr wiederkommt, sondern auch die Jahrestage, die dann in Abständen wiederkehren.
Wenn von Gedenken die Rede ist, dann denken die meisten von uns an Gedenkveranstaltungen, vielleicht sogar in erster Linie an Staatsakte. Und da schwingt für viele dann gleich etwas mit wie verordnet, steif, ritualisiert. Und da ist es ganz interessant, was der frühere brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck vor ein paar Wochen gesagt hat. Er leitet ja die Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit. Und er hat angekündigt, dass anlässlich dieses Jubiläums, Zitat, so viel Staatsakt wie nötig, aber so viel Begegnung und Debatten wie möglich stattfinden solle. Wie viel Staatsakt überhaupt, wie viel Ritual ist denn nötig, um zu gedenken?
Ganz genau. Es gibt deutliche Kritik an diesem Gedenken in Deutschland. Also eine andere Kritik war immer die Null. Ja, es ist eigentlich die Logik der Null. Erst wenn die Zahlen wieder rund werden, dann darf man sich wieder erinnern oder muss es auch tun. Und dann in Form von Ritualen. Rituale sind auch sehr negativ besetzt. Dabei ist es ja so, dass ein Ritual oder ein Jahrestag zunächst einmal ein Anlass darstellt. Und der Anlass ist natürlich nicht nur für ein öffentliches oder für ein offizielles Gedenken da, sondern auch gerade für ein öffentliches Gedenken. Also wenn die Bürger, wenn die Gesellschaft nicht mitspielt, dann bleibt das vollkommen leer. Die stellen ja den Rahmen her und schaffen die Gelegenheit, aber die Bürger des Landes, die müssen das eigentlich tragen.
So unterschiedliche Ereignisse sein können, so vielfältig sind auch Anlässe zum Gedenken. Sie haben mal in einem Aufsatz geschrieben, dass es beim Gedenken nicht nur darum gehen könne, einen Sockel aufzubauen mit allem, was uns größer, stärker, schöner und stolzer macht. Das ist sicher gerade im Hinblick auf die deutsche Geschichte ein sehr angebrachter Hinweis. Sie haben das ja eben auch schon anklingen lassen. Aber wie schwierig ist es, alle Menschen für ein Gedenken zu gewinnen, das uns an das Niedrige, Schwache, Hässliche und Schändliche in unserer Geschichte erinnert?
Also wenn wir an den 9. November denken, haben wir ja eigentlich schon so ein doppelkodiertes Datum, wo wir nicht nur an das Schändliche denken, sondern eigentlich auch einen Tag haben, den wir mit Freude feiern können, einen Tag der Freiheit, wo etwas gelungen ist. Es ist ja die einzige deutsche Revolution gewesen, die überhaupt die Demokratie gebracht hat, also wo die Demokratie aktiv errungen wurde, also eigentlich auch ein Freudentag. Interessanterweise ist dieser 9. November aber inoffiziell der intensivste Gedenktag eben auch der Pogromnacht geblieben, der an allen Orten in Deutschland irgendwie begangen wird. Also wir haben hier eine Verdoppelung, die die Zerrissenheit oder die Doppelbödigkeit des deutschen Erinnerns sehr deutlich spiegelt.
Es ist sicher wünschenswert, wenn sich möglichst viele Menschen im Gedenken vereinen, aber je weniger weit ein Ereignis zurückliegt, desto stärker sind sich die Gedenkenden bewusst, dass sie selbst oder ihre Vorfahren bei diesem Ereignis womöglich auf verschiedenen Seiten gestanden haben. Wie geht man denn am besten mit diesem Umstand um? Wie findet man eine Balance, die das Trennende nicht verschweigt, aber dann doch integrierend wirkt?
Wenn wir jetzt über den 9. November in Berlin sprechen und den Sturz der Mauer, dann ist das tatsächlich ein Gedenktermin, dessen Bedeutung sich noch nicht wirklich gefestigt hat. Also das ist wie eine Fotografie im Entwicklerbad, wo das Bild so langsam überhaupt erst rauskommt. Und nach 30 Jahren wissen wir eigentlich noch gar nicht, mit welcher Geschichte wir es verbinden. Ist es jetzt das Ende der Teilung Deutschlands und der Moment eines großen Triumphs, einer gelungenen deutschen demokratischen Revolution? Oder ist es, und das hört man jetzt doch immer häufiger, diese Stimme, ist es vielleicht der Anfang einer deutschen Spaltung? Also fängt da nicht eigentlich gerade die Trennung überhaupt erst an, nämlich die Trennung, die dann durch die Gesellschaft hindurchgeht. Dieser Streit muss jetzt in diesen Tagen und auch in den nächsten Jahren weitergeführt werden und es muss, würde ich sagen, zu irgendeiner Form von Einigung kommen, damit wir beide Perspektiven so vereinen, dass wir doch eine gemeinsame Geschichte und ein gemeinsames Gedenken, einen gemeinsamen Bezugspunkt haben.
Gedenken zu ermöglichen und zu fördern, das ist das eine, aber es kann ja auch Gründe dafür geben, eine bestimmte Art von Gedenken zu unterdrücken oder zu begrenzen. Es gibt zum Beispiel kein Grab von Adolf Hitler, zu dem seine Anhänger heute pilgern könnten. Und in Spanien sind gerade die Gebeine des Diktators Franco umgebettet worden von einem gigantischen Mausoleum in ein privates Familiengrab. Der Versuch, das Franco-Gedenken zu privatisieren sozusagen. Sind Gedenken und Nicht-Gedenken, absichtlich Nicht-Gedenken, zwei Seiten einer Medaille?
Ja, also jede Form von Gedenken ist ein Staatsakt, eine Entscheidung über die Deutung der Geschichte. Wenn Sie Franco anspielen, dann ist es ganz klar, was die Deutung war. Der hat im Tal der Gefallenen 1940 seinen Bürgerkrieg beenden wollen als Sieger, sozusagen mit seinem Stempel, indem er die Gebeine der beiden kämpfenden Seiten zusammengescharrt hat, sie in einem großen Monument zusammengekleistert hat, geradezu und sich selbst dazugelegt hat. Das war ein Heiligtum und das wurde zu einer Pilgergedenkstätte für die Frankisten. Das heißt, der Bürgerkrieg würde damit nicht beendet, sondern die Wunde wurde ständig offen gehalten. Dass er jetzt umgebettet wurde, war ein ganz heilsamer Schritt, damit sich dieses maligne Konglomerat wieder auflöst und vielleicht doch die beiden immer noch getrennten Seiten zu einer neuen Form der Erinnerung ihrer eigenen Geschichte kommen können.
Professor Aleida Aßmann, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Konstanz. Vielen Dank. Bei einer Temperatur von 451 Grad Fahrenheit beginnt Papier zu brennen. Und der gleichnamige Roman von Ray Bradbury heißt so, weil er von Bücherverbrennungen handelt. Er handelt aber auch von Menschen, die das, was in den verbrannten Büchern stand, auswendig gelernt und dadurch, wenn nicht die Bücher selbst, so doch ihren Inhalt dem Feuer entrissen haben, damit sie ihn jederzeit an andere weitergeben können. Zu dieser Widerstandsgruppe gesellt sich im Roman auch der Feuerwehrmann Montag.
Was hast du zu bieten? Nichts. Ich glaube, ich hätte einen Teil des Predigers Salomo und vielleicht ein Stück der Offenbarung, aber auch das habe ich nicht mehr.
Der Prediger wäre gut. Wo war das Buch?
Hier. Montag deutete auf seine Stirn.
Aha. Granger nickte lächelnd.
Wieso? Ist das nicht recht? Fragte Montag.
Mehr als recht. Ausgezeichnet. Granger wandte sich an den Geistlichen. Haben wir einen Prediger Salomo?
Ein Exemplar. Ein Mann namens Harris aus Youngtown.
Montag. Granger fasste ihn fester an die Schulter. Sieh zu, dass du gesund bleibst. Falls Harris etwas zustoßen sollte, bist du der Prediger. Siehst du, wie wichtig du im letzten Augenblick geworden bist?
Aber ich habe doch alles vergessen.
Nein, nichts geht je verloren. Es gibt Mittel und Wege, es wieder heraufzubaggern.
Aber ich habe mich doch bemüht, es mir wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Gib dir Mühe. Wenn wir es brauchen, kommt es von selber. Wir haben alle ein fotografisches Gedächtnis. Nur, dass wir ein Leben lang das Tor zu dem, was darin ist, mit Teufelsgewalt verklemmen. Simmons hier hat sich 20 Jahre lang damit beschäftigt. Und jetzt haben wir das Verfahren so weit entwickelt, dass wir alles, was einmal gelesen wurde, wieder ins Gedächtnis zurückrufen können.
Möchtest du bei Gelegenheit einmal Platos Staat lesen, Montag?
Gewiss. Ich bin Platos Staat. Simmons ist Marc Aurel.
Darf ich vorstellen? Jonathan Swift, der Verfasser dieses garstigen politischen Traktats Gullivers Reisen. Und hier ist Charles Darwin und hier Schopenhauer. Und hier haben wir Einstein und hier an meiner Seite ist Dr. Albert Schweitzer, der menschenfreundlichste Philosoph, der je gelebt hat.
Da wären wir also, Montag. Aristophanes und Mahatma Gandhi und Gautama Buddha und Konfuzius und Thomas Love Peacock und Thomas Jefferson und Abraham Lincoln, falls gefällig. Nebenbei sind wir auch Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.
Wer die Worte eines Buches im Kopf hat, kann dieses Buch leibhaftig ersetzen, auch wenn alle Exemplare des Buches verbrannt worden sind. So funktioniert Erinnerungskultur in Ray Bradburys Roman Fahrenheit 451. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Mauerfall und Stolperstein, wem nützt das Gedenken? So haben wir diesen Tag genannt. Wenige Tage vor dem 9. November, dem 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer. Um sich zu vergegenwärtigen, wo genau diese Mauer verlief, braucht man vielleicht ein fotografisches Gedächtnis oder auch gute Fotografien ohne Gedächtnis. Vielleicht aber auch nicht, denn die Mauer ist zwar verschwunden, aber eben nicht spurlos. Und beides ist auch gut so, denn der eine Umstand erleichtert das Leben, der andere hingegen erleichtert das Gedenken. Gerade letzteres hat mein Kollege Ulrich Sonnenschein festgestellt, und zwar ausgestattet mit einem guten Rat.
Mein Berlin, das war die Zeit der Mauer. Eine Insel im Meer der unseligen Sozialisten, die sich schützen wollten vor dem Kapitalismus und unbeschränkter Zuwanderung. Die Mauer wurde in meinem Geburtsjahr errichtet und ich hätte nie gedacht, dass ich ihr Verschwinden noch erleben würde. Als dann doch alles anders kam und ein großes Berlin entstand, fragte ich mich, wie lange man die Spuren der Teilung noch würde erkennen können. Der alte Westen zwischen Bahnhof Zoo und Kudamm verkam zusehends, das neue Zentrum hieß schlicht Mitte. Aber die Mauer blieb. Nicht nur in den Köpfen, sondern als Mahnmal in doppelreihigem Kopfsteinpflaster quer über den Potsdamer Platz, rauf zur Vossstraße und dann weiter Richtung Brandenburger Tor bis zum Mauerpark. Man kann ihr folgen, wenn man die Augen auf die Straße richtet. In der Regel tun das wenige, zu geschäftig ist der Fußverkehr zwischen Ost und West. Hier ist die Grenze tatsächlich verschwunden. Anders sieht es aus, wenn man sich aufs Fahrrad setzt und die Strecke von 165 Kilometer rund um das alte West-Berlin abfährt. Auch hier ist die politische Grenze natürlich verschwunden, aber an vielen Stellen wird sie plötzlich sichtbar, macht mit Erinnerungstafeln auf sich aufmerksam, mit alten Wallanlagen und dem gepflasterten Weg für die NVA-Jeeps. Jetzt allerdings sollte man die Augen gen Himmel wenden, denn die Hinweisschilder hängen hoch und sind nicht immer einfach zu finden. Malerisch ist die Strecke dennoch, wenn sie durch den Grunewald führt, am Treptower Kanal und an der Havel entlang. Vor allem in den westlichen Stadtteilen kann man noch sehen, wie rechts die Häuser bis an die Grenze herangebaut wurden und auf der linken sich freies, unbebautes Land erstreckt und die Siedlungen erst am Horizont beginnen. Und dort kann man dann lesen, was diese Mauer bedeutete, von der Ulbricht sagte, dass niemand die Absicht habe, sie zu errichten. Von den vielen Menschen, die hier ihr Leben ließen, hat mich das Schicksal eines jungen Mannes besonders bewegt. Er war erst 16 und fuhr mit einem kleinen Moped versehentlich Richtung Grenze. Als die Grenzpolizisten ihn sahen, riefen sie. Aber das Knattern seines Mopeds übertönte die warnenden Befehle. Als er seinen Irrtum bemerkte, drehte er rasch um und wurde erschossen. Auf der Flucht, hieß es in dem Bericht. Es findet sich viel Leid auf diesen Erinnerungstafeln, aber auch Erheiterndes. In der Exklave Steinstücken, die rundum von der Mauer eingeschlossen war, lebte ein kleiner Junge. Jeden Morgen hatte er auf dem Weg in die Berliner Schule die Grenze zu passieren. Als er immer wieder zu spät kam, machte er Probleme an der Grenze dafür verantwortlich. Daraufhin wurde er jeden Morgen von einem amerikanischen Jeep abgeholt und zur Schule gefahren. Ein schöner Service, einzig der Grund dafür war frei erfunden. Jene Grenzprobleme gab es nicht. Und dann steht man auf dem Weg rund um Berlin plötzlich vor einem Gartenzaun. Hier endet der Weg ohne Hinweisschild. Ein freundlicher Herr jätet Unkraut. Ja, ruft er uns zu, dieser Garten ist das Ergebnis der Rückerstattungspolitik. Hat lange gedauert, aber jetzt gehört er wieder mir. Sie müssen außen rumfahren. Durchs Dickicht führt ein kleiner Trampelpfad, nicht unbedingt fahrradtauglich, aber auf der anderen Seite blickt man dann wieder ins offene Land. Spannender kann eine Reise in die Geschichte kaum sein.
Wie mein Kollege Ulrich Sonnenschein dort entlang radelte, wo vor 30 Jahren noch die Berliner Mauer stand. Ende dieser Woche, am 9. November, jährt sich zum 30. Mal der Tag, an dem diese Mauer aufhörte, eine unüberwindliche Grenze zu sein. 5 Tage zuvor, am 4. November 1989, hatte auf dem Berliner Alexanderplatz eine denkwürdige Demonstration stattgefunden. Denkwürdig deshalb, weil dort Menschen das Wort ergriffen, die zum einen mehr oder weniger prominent, zum anderen aber ziemlich unterschiedlich waren. Nehmen wir nur mal diese drei, den Theologen Friedrich Schorlemmer, den Anwalt und späteren linken Politiker Gregor Gysi und die Schriftstellerin Christa Wolf.
Es ist wahr, dumpf, geduckt, bevormundet haben wir gelebt, so viele Jahre. Heute sind wir hierher gekommen, offener, selbstbewusster. Wir werden aus Objekten zu Subjekten des politischen Handelns. Wir können stolz sein.
Liebe Freunde, ich spreche eigentlich frei. Ich habe es mir diesmal aufgeschrieben, damit ich auch danach noch weiß, was ich gesagt habe.
Die Sprache springt aus dem Ämter- und Zeitungsdeutsch heraus, in das sie eingewickelt war, und erinnert sich ihrer Gefühlswörter. Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg.
Nur 3 von vielen Statements auf der Demonstration vom 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz in Berlin. Der Journalist Patrick Bauer hat in diesem Jubiläumsjahr ein Buch herausgebracht über diese Kundgebung gestern vor 30 Jahren. Es heißt, der Traum ist aus, aber wir werden alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Untertitel, der 4. November 1989 und seine Geschichte. Guten Abend, Herr Bauer.
Schönen guten Abend, hallo.
Da versammeln sich also am 4. November 1989 die unterschiedlichsten Protagonisten, unterschiedlich was ihre Berufe, ihre Sozialisation, ihre politische Einstellung angeht, zu dieser einen großen Kundgebung. Menschen wie die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley oder der Geheimdienstler Markus Wolf, Menschen wie der Schauspieler Jan-Josef Liefers oder der Anwalt Gregor Gysi. Und für niemanden scheint die Anwesenheit des jeweils anderen ein Affront zu sein. Wie ist das zu erklären?
Ja, yes, das ist eine gute Frage. Tatsächlich in den Gesprächen mit Zeitzeugen, mit den Menschen, die dabei waren, klang es schon so an, dass diese Versammlung hinter der Bühne, also der Treffpunkt im sogenannten Café Espresso im Haus des Reisens am Alexanderplatz, für manche der Beteiligten schon eine unangenehme Situation war. Jens Reich, der Bürgerrechtler vom Neuen Forum, beschrieb das wie ein Raubtierkäfig, in den einander feindliche, unbekannte Raubtiere ausgesetzt wurden. Man tigerte so umeinander rum, jeder sah plötzlich große Namen, von denen man schon gelesen oder gehört hatte. Man sah große SED-Namen dazu und daneben Oppositionelle wie Marianne Birk. Auch. Das war natürlich eine skurrile Situation, die in ihrer Erträglichkeit eigentlich nur damit zu erklären ist, dass es natürlich Wochen waren, in denen jeder Tag plötzlich die Welt veränderte und sich die Welt veränderte. Man war schon darauf eingestellt und daran gewöhnt, glaube ich, dass plötzlich Unwahrscheinliches, Ungeahntes geschah.
Die Kundgebung hat etwas mehr als 3 Stunden gedauert und an die 30 Leute haben dort das Wort ergriffen. Wie breit war denn das Spektrum der Entwürfe, die alle diese Menschen damals von der Zukunft der DDR skizziert haben?
Nun, ich würde die Antwort damit beginnen zu sagen, dass die Breite der Berufe und der Professionen, die dort vertreten waren, nicht besonders vielfältig war. Also es waren sehr viele Intellektuelle, würde ich sie nennen, privilegierte, künstlerisch tätige Menschen, natürlich mit Ausnahmen wie zum Beispiel Marianne Birtler und anderen Geistlichen. Und doch waren die Entwürfe recht vielfältig. Die reichten tatsächlich von handfesten Forderungen nach freier Medienlandschaft, nach Veränderungen in den Redaktionen, wie bei Klaus Baschleben, dem Journalisten, der sprach, bis hin zu Forderungen nach einem neuen Bildungssystem, wie bei Lothar Bisky, der als Rektor der Hochschule für Film und Fernsehen sprach, bis hin zu, so richtig sozialistischen Träumereien. Christa Wolf, die sagte, sie träumt und sie sieht nun vor Augen einen Sozialismus, vor dem keiner davonläuft. Oder Stefan Heim, der quasi sein großes Lebenswerk, sein Ziel, endlich sicher zu leben, als Kommunist, als Sozialist erreichbar sah. Also es ging sehr viel um die Reform eines Sozialismus, den man so nicht mehr haben wollte, den man demokratischer gestalten wollte, aber es sprachen wenig die Arbeiter. Und es gab einen, den das gestört hat, glaube ich, so kann man es in seinen Biografien und Überlieferungen nachlesen, Heiner Müller. Der trug dann ja quasi auch eine Forderung vor, die ihm zugesteckt worden war in diesem Café Espresso nach der Gründung unabhängiger Gewerkschaften. Der wurde dafür nicht so besonders mit Applaus begrüßt, weil es natürlich der eine Vortrag war, der sehr handfest und auch recht dunkel klang, weil es auch um die unangenehmen Seiten und die Nachteile einer Veränderung ging für die Arbeiter. Und die sprachen nicht auf der Bühne.
Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, dass dem 9. November 1989, auf dessen 30. Jahrestag wir gerade zusteuern, eine ganze Kette von Ereignissen vorausgegangen ist. Dazu gehört sicher auch die Demonstration vom 4. November, über die wir gerade reden. Welche Rolle hat diese Demonstration denn gespielt für die weitere Entwicklung?
Naja, mich hat sie ja vor allem deswegen interessiert, diese Veranstaltung, weil sie nicht zentral ist für diesen friedlichen Herbst, diesen Herbst der Revolution und doch eine große Wirkung hatte, glaube ich. Also sprich, der Tag drehte sich um Forderungen und um Träume, die eigentlich nie so richtig zur Erfüllung kamen, weil es die DDR recht bald nicht mehr gab, über die man dort sprach. Gleichzeitig war es ein massiver Beweis natürlich eines bereits veränderten Staates. Also diese Veranstaltung wurde live übertragen im Staatsfernsehen, weil das mutige Menschen in der Sendezentrale einfach so durchgesetzt hatten. Das heißt, diese Worte strahlten weit über Berlin, weit über die Mauer auch hinaus. Und es war endgültig nicht mehr zu leugnen, dass etwas ins Rollen gekommen ist. Der Staat, die Staatsführung war nicht mehr in der Lage zu verhindern, dass sich so viele hunderttausende Menschen versammeln. Sie wollten und konnten und durften natürlich auch nicht einschreiten, als es dann soweit gekommen war. Und sie sahen die Mächtigen wie Günter Schabowski oder auch Markus Wolf, der ehemalige Stasi-General, die dort auch sprachen auf der Bühne, weil man ihnen auch das Wort geben wollte, als denen, die an der Macht waren. Die wurden ausgebuht und niedergepfiffen, die mussten quasi von Theaterleuten das Wort erteilt bekommen. Und Henning Schaller, der Bühnenbildner vom Maxim Gorki Theater, der als Moderator fungierte, der rief das Volk dort unten auf, zuzuhören, als Günter Schabowski quasi nicht mehr zu Wort kam. Das war natürlich eine Machtdemonstration oder eine Machtlosigkeitsdemonstration sondergleichen. Und ich habe auch mit Menschen wie Marianne Birtler gesprochen, die natürlich ihr ganzes Leben davon gezehrt hat, bis heute auch noch davon zehrt, das erlebt zu haben, dass so etwas so Starres, so etwas so Zementiertes zum Fall kommt. Und sie sagte natürlich, auch dieser 4. November war deswegen wichtig, weil danach vieles noch ins Rollen kam, gestartet wurde von Oppositionellen, von demokratischen Kräften, wie die runden Tische, wie eine verfassungsgebende Runde, die in der DDR tagte. Natürlich auch der Mut, den diese Menschen hatten und der sie trug, der war auch am 4. November entstanden.
In den verschiedensten Medien ist ja gestern durchaus erinnert worden an die Kundgebung vom 4. November 1989, zum Beispiel in der Tagesschau und auch hier bei uns in HR2 Kultur. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass nicht nur des 9. November, sondern auch des 4. November 1989 gedacht wird?
Für mich ist es sehr erfreulich, dass da gestern nicht nur in vielen Medien, sondern auch auf dem Alexanderplatz auf Initiative von auch wiederum jungen Theaterschaffenden an diesen 4. November erinnert wird, weil er ja zeigt, dass vieles, was wir erinnern rund um diese friedliche Revolution und den Herbst 89, sehr westlich geprägt ist von der Sicht. Da gehen viele Grau- und Zwischentöne verloren, die natürlich auch eine Rolle spielten unter den Oppositionellen, die viele Impulse gaben, die vieles überhaupt erst zum Anstoß brachten, die dann aber natürlich in den Mühlen der großen Geschichte und der natürlich hektischen Ereignisse spätestens nach dem 9. November auch ein bisschen in Vergessenheit gerieten. Also nochmal daran zu erinnern, dass etwa das Neue Forum, was wie viele andere, aber wie kaum eine andere Bewegung aus der Opposition wichtig war dafür, dass so ein Druck auf der Straße entstand, dass das Neue Forum dann bei den ersten Freien Volkskammerwahlen im März 1990 unter ferner Liefen landete bei den Ergebnissen, dass natürlich viele auch in der Politik landeten aus dem Neuen Forum, aber viel mehr quasi frustriert sich dann zurückgezogen haben, weil sie wieder das Gefühl hatten, dass die anderen entscheiden, wo es lang geht. Dieses Gefühl vom Alexanderplatz am 4. November, jetzt bestimmen wir, wie unsere Gesellschaft aussehen soll, jetzt nehmen wir unser Schicksal in die eigene Hand, endlich, nach so vielen Jahren der Stagnation, das hatte für manche keine lange Dauer. Und daran zu erinnern, ist, glaube ich, auch für das Verständnis von vielen innerdeutschen Problemen, die wir bis heute spüren, schon von zentraler Bedeutung.
Patrick Bauer, Autor des Buches Der Traum ist aus, aber wir werden alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Der 4. November 1989 und seine Geschichte. Vielen Dank. Und jetzt wenden wir uns noch einmal dem Traum zu, der in Ray Bradburys Roman Fahrenheit 451 Wirklichkeit werden soll. Dass nämlich auch dort, wo Bücher verbrannt werden, der Inhalt dieser Bücher erhalten bleibt. Im Gedächtnis von Menschen, die diese Bücher auswendig gelernt haben.
Auch wir sind Bücherverbrenner. Wir haben die Bücher gelesen und sie dann verbrannt. Aus Angst, sie könnten gefunden werden. Sie auf Mikrofilm aufzunehmen, hat sich als untunlich erwiesen. Wir waren immer unterwegs und wollten den Film nicht vergraben und später wieder herkommen. Man hätte uns dabei ertappen können. So bewahren wir die Dinge eben im Kopf auf, wo sie niemand sieht oder vermutet. Wir bestehen aus lauter Bruchstücken von Geschichte und Literatur und Völkerrecht. Byron, Tom Paine, Machiavelli oder Christus. Alles vorhanden. Und höchste Zeit dazu. Der Krieg ist ausgebrochen. Wenn wir vernichtet werden, stirbt das Wissen mit uns aus. Vielleicht ein für allemal. Auf unsere Art sind wir vorbildliche Staatsbürger. Wir ziehen die alten Gleise entlang, nächtigen in den Bergen und die Städte lassen wir in Frieden. Gelegentlich werden wir angehalten und durchsucht, aber wir tragen nichts auf uns, was uns gefährlich werden könnte. Wenn der Krieg vorbei ist, können wir der Welt vielleicht von Nutzen sein. Glaubt ihr wirklich, dass man dann auf euch hört? Andernfalls warten wir eben noch. Wir geben die Bücher mündlich an unsere Kinder weiter. Und dann mögen die Kinder ihrerseits sich der Welt nützlich erweisen. Natürlich geht auf diese Art viel verloren. Aber man kann die Leute nicht zum Zuhören zwingen. Sie müssen sich mit der Zeit von selber einfinden. Wenn sie anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, warum ihre Welt in die Luft geflogen ist.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur, wenige Tage vor dem 9. November, an dem sich zum 30. Mal der Fall der Berliner Mauer jährt und an dem, wie jedes Jahr, vieler verschiedener Ereignisse der deutschen Geschichte gedacht wird. Wir haben unseren Tag deshalb dem Gedenken selbst gewidmet und der Frage, wem das Gedenken nützt. Und da soll es in den folgenden Minuten auch um Menschen gehen, die sich ein bestimmtes Gedenken zunutze machen. In Nordirland zum Beispiel, wo alljährlich etwa 3000 Paraden und Umzüge stattfinden, geht es nicht einfach nur darum, bestimmter historischer Ereignisse zu gedenken, sondern es geht gerade auch um die Provokation des Gegners, um Ansprüche auf verlorenes Territorium. Mehr darüber aus Irland von unserem Kollegen Martin Alliot.
Eine bunt uniformierte Marschkapelle des protestantischen Oranierordens macht sich nach dem militärisch klingenden Kommando auf den Weg. Die mitgetragenen Banner verherrlichen meist Wilhelm von Oranien, der 1690 als englischer König die Schlacht am irischen Fluss Boyne gegen seinen katholischen Vorgänger Jakob II. Gewonnen hatte. Seither saß nie wieder ein Katholik auf dem englischen Thron. Die Repression der irischen Katholiken wurde verfeinert. Doch nicht alle Banner sind historisch. Manche preisen unverhüllt protestantische Untergrundverbände, die zu Zeiten des offenen Nordirland-Konflikts beliebig ausgewählte Katholiken ermordet hatten. Die Paraden der Oranier seien Ausdruck der Volkskultur, sagen die Organisatoren. Sie haben damit gewiss nicht gänzlich Unrecht. Aber wenn die mannshohen Lambeck-Trommeln trotzig bellen, dann hört man das in weitem Umkreis und das ist auch ihr Zweck. Sie brüllen Identität und territorialen Anspruch, gerade wenn die Paraden durch Gegenden führen, die einst fest in protestantischem Besitz waren, inzwischen aber die Hand gewechselt haben. Dieses territoriale Element drückt sich nicht nur in den Marschrouten von Umzügen aus, sondern auch in der Gepflogenheit, die Randsteine eines Wohnquartiers mit den erwünschten Landesfarben zu bemalen. Rot-Blau-Weiß für die britisch gesinnten Protestanten, Grün-Weiß-Gelb für die katholischen Iren. Zudem wird jeder Laternenpfahl mit Fahnen behängt. Das kann auch eigenartige Blüten treiben. Palästinenserfahnen für die Katholiken, israelische Flaggen für die Protestanten. Die Einheimischen können die Runen unschwer lesen. Die Gegenseite besteht allerdings auch nicht aus Unschuldslämmern. Umzüge und Paraden sind hier weniger beliebt, außer vielleicht in besonders toxischen Landstädten, wo die irischen Republikaner Umzüge veranstalten, um die Protestanten zu ärgern. Auf republikanischer Seite bevorzugt man das Gedenken an tote Märtyrer, das heißt Mitglieder der irisch-republikanischen Armee, die bei einem Terroreinsatz ums Leben kamen. Dann halten amtierende Politiker und Politikerinnen der sinnverwandten Sinn Féin-Partei Ansprachen, die selten Schuldbewusstsein oder Abbitte vermitteln. Das steht dann tags darauf in der Lokalzeitung und bestätigt tiefsitzende Vorurteile. Es ist wohl das Wesen einer zweigeteilten Gesellschaft, dass Zugehörigkeit und Identität laut und unüberhörbar unter Beweis gestellt werden müssen. Das beruhigt die eigenen Stammesgenossen. Wenn es die anderen darüber hinaus noch ärgert, ist das ein Bonus.
Beobachtungen des Kollegen Martin Alliot, der seit vielen Jahren in Irland lebt. Professor Stefan Tröbst, Professor für Kulturgeschichte des östlichen Europa an der Universität Leipzig. Guten Abend.
Guten Abend aus Leipzig.
Die alljährlichen Märsche nordirischer Unionisten sind ein Beispiel dafür, wie wirksam öffentliches Gedenken als Provokation eingesetzt werden kann. Nun gehören aber zwei Seiten zu einer Provokation. Einer, der provoziert und ein anderer, der sich provozieren lässt. Das heißt, die andere Seite könnte die Provokation ins Leere laufen lassen nach dem Motto, ihr habt euer Gedenken, wir haben das unsere. Halten Sie so etwas für vorstellbar oder ist Gedenken an sich dafür zu sehr emotional aufgeladen?
Also im nordirischen Fall ist es, glaube ich, schwer vorstellbar, weil diese Märsche ja ein Territorium markieren sollen. Und wenn es um Territorien geht, wird es zwischen Kollektiven in aller Regel kritisch bis konflikthaft.
Nun kann ja auch gemeinsames Gedenken ein Gegenstand von Kontroversen sein. Innerhalb des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Beispiel ist darüber diskutiert worden, ob man gefallenen Wehrmachtssoldaten ein, Zitat, ehrenvolles Gedenken widmen solle oder ein Gedenken ohne zu ehren. Letzteres hat sich dann am Ende durchgesetzt. Was zeigt uns diese Diskussion?
Ja, das war ein schwieriger Prozess, der vor allem auf Argumente zurückzuführen war, dass die Wehrmacht ja ebenfalls Kriegsverbrechen begangen hat. Das heißt, im konkreten Fall, sagen wir mal, eines Soldatenfriedhofs in der ehemaligen Sowjetunion mit mehreren tausend Gefallenen, bestand ja keine Möglichkeit, jetzt zu differenzieren, wer von denen sozusagen moralisch integer geblieben ist in diesem Vernichtungskrieg und wer Verbrechen begangen hat. Und es kommt ja noch dazu, dass da ja nicht nur Wehrmachtsangehörige liegen, sondern auch SS-Einsatztruppen und andere. Das hat dann eben dazu geführt, dass man von dieser Kombination ehrenvolles Gedenken zu Gedenken ohne zu ehren, also Totengedenken ja, aber ohne diese moralisch aufgeladene positive Komponente.
Und das hat ja dann wahrscheinlich auch eine, ich sag mal, integrierende Wirkung gehabt, dass sich dann mehr Leute mit einem solchen Gedenken dann auch anfreunden konnten. Nun kann es ja durchaus auch ein Affront sein, sich nicht zu beteiligen an einem Gedenken, weil man sich damit womöglich außerhalb eines Grundkonsenses stellt. Ist gemeinsames Gedenken so etwas wie ein Lackmustest für eine Gesellschaft?
Das würde ich schon sagen, gerade an diesem konkreten Fall, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der galt ja lange Zeit als, ja, wie soll man sagen, ein Verein von ewig Gestrigen. Das hat sich, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren deutlich geändert. Diese Organisation, das ist ja eine sehr große Organisation, ist zu einem zentralen Player in der bundesdeutschen Erinnerungskultur geworden.
Nun kann es aber auf der anderen Seite auch als Affront empfunden werden, wenn zum Beispiel AfD-Politiker einen Kranz an einer Gedenkstätte für die Opfer des NSU niederlegen, wie das jetzt in Zwickau passiert ist. Eine junge Frau hat sich dadurch verletzt gefühlt. Sie hat den Kranz beschädigt und einige Beobachter haben ihr Recht gegeben und gesagt, Blumen von einer Partei, die selbst rechtes Gedankengut verbreite, seien eine weitere Verhöhnung der Opfer. Ist es richtig und sinnvoll, Menschen vom gemeinsamen Gedenken auszuschließen, nach dem Motto, du und ich, wir können nicht gemeinsam gedenken, weil deine Haltung nicht meine ist?
Also in dem konkreten Fall würde ich auch vermuten, dass das nicht nur heuchlerisch, sondern provozierend gemeint war. Denn es gibt ja deutliche Hinweise darauf, dass also zumindest ein Teil der Mitglieder dieser Partei, dieser kriminellen Organisation NSU, eher positiv gegenübergestanden haben.
Wenn öffentlich der Vergangenheit gedacht wird, dann spielt immer auch die Gegenwart hinein. Wie sinnvoll oder wie problematisch ist das und wie findet man da die richtige Balance zwischen Gedenken und dem Eingehen auf aktuelle Zustände?
Ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie mit der Denkmalskultur. Also Denkmale, vor allem die, die aus Stein sind, die halten ja einen ganz bestimmten historischen Moment fest, der dann 10, 20, 50, 100 Jahre später an diesem Monument in der Form gar nicht mehr erkennbar ist oder in einer Art und Weise gedeutet wird, dass man sagt, damit wollen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Denkmale in Deutschland, die ja sehr zahlreich sind mit Bezug auf die Siege im Krieg gegen Frankreich 1870-71 oder für Gefallene des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs. So ist es mit dem Gedenken auch ein bisschen. Also Gedenken hat statische Elemente, die aber im Zuge der Zeit, ja, sozusagen aus der Zeit herausfallen.
Im Titel der heutigen Sendung stellen wir ja die Frage, wem nützt das Gedenken? Und damit meinen wir zum einen den Nutzen, den Gedenken für eine Gesellschaft haben kann, aber zum anderen auch das Benutzen von Gedenken. Wie kann man denn verhindern, dass öffentliches Gedenken, das ja eigentlich eben der ganzen Gesellschaft nutzen soll, von Einzelnen oder Gruppen für eigene Zwecke benutzt wird?
Schwierig. Also man sieht ja die Appelle zum Beispiel des Bundespräsidenten. Das hängt dann natürlich auch immer von der Autorität des jeweiligen Funktionsträgers ab, ob er gesamtgesellschaftlich damit durchdringt oder ob eben die Kakophonie der einzelnen Gedenkakteure das deutlich überlagert.
Professor Stefan Tröbst, Professor für Kulturgeschichte des östlichen Europa an der Universität Leipzig. Vielen Dank. Mauerfall und Stolperstein. Wem nützt das Gedenken? Das war der Tag in hr2 Kultur. Nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.